Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir die Popkultur-News der Woche besprechen und ein brandneues Album. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal hier zu sein mit Rolling Stone-Redakteur Arne Villander. Hallo Arne.
Hallo. Ich freue mich auch, dass ich endlich teilnehmen kann.
Ja, sehr, sehr schön, dass du hier im Podcast bist. Du bist ja seit der allerersten Ausgabe des Magazins eine prägende Figur vom deutschen Rolling Stone. Deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt auch hier bei Rolling Stone Weekly bist. Bevor wir zu dem neuen Album von Blur kommen, was ja das Album der Woche ist, das Album dieser Ausgabe, möchte ich über dieses Kinowochenende sprechen, weil jetzt zwei Filme starten, von denen die Filmindustrie und alle Filmfans hoffen, dass sie den Kinosommer wiederbeleben. Die Rede ist von Oppenheimer, dem neuen Film von Christopher Nolan, und Greta Gerwigs Barbie, die beide jetzt anlaufen. Und nach einer Blockbuster-Saison, die bisher enttäuschend war, der Indiana-Jones-Film läuft nicht gut, der Mission Impossible-Film läuft nicht gut, verspricht man sich von diesem kontrastreichen Double-Feature nun einiges. Auf welchen der beiden Filme, Arne, bist du besonders gespannt?
Mich macht es immer nervös, wenn ein Film von Christopher Nolan kommt, weil man weiß, dass er wahrscheinlich 3 Stunden lang ist. Oppenheimer ist 3 Stunden lang. Aber ich bin doch schon sehr aufgeregt. Und werde zuerst Oppenheimer sehen. Weniger gespannt bin ich auf Barbie. So, Barbie liegt nicht unmittelbar in meinem Interesse. Christopher Nolan durchaus. Jeder Film von Christopher Nolan muss ja spätestens seit Tenet, seit der Pandemiezeit, muss das Kino retten. Und auch Oppenheimer muss jetzt wieder das Kino retten. Das wird aber ein schwieriges Unterfangen, wenigstens in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film mit großer Begeisterung aufgenommen wird. Aber natürlich, Nolan ist ein Markenzeichen und mindestens alle Cineasten laufen ins Kino. Natürlich der Batman-Filme, Interstellar und so weiter wegen. Also möglicherweise unterschätzt man aber auch Oppenheimer. Manche nehmen an, dass der Barbie-Film von Greta Gerwig mehr Menschen anzieht.
Ja, ich werde mir zuerst den Barbie-Film anschauen. Heute Abend habe ich schon die Karte gekauft. Aber ich bin auch auf Oppenheimer sehr gespannt. Ich stehe dem Barbie-Film auch mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Ich bin schon gespannt, ob sich meine Befürchtungen bestätigen, weil ich es schon auf dem Papier erstmal schade finde, dass eine Regisseurin wie Greta Gerwig, die ich sehr mag und die tolle Filme gemacht hat und die ja auch aus dem unabhängigen Kino kommt, dass sie sich eben dazu entschlossen hat, jetzt das Produkt eines Großkonzerns wie Mattel zu bewerben. Denn im Grunde ist ja der Barbie-Film, egal was er sonst noch ist, er ist auch ein 100-minütiger Werbefilm für eben das Produkt Barbie. Und dass eine tolle Regisseurin dann 2 Jahre ihres professionellen künstlerischen Lebens dann dafür opfert, einen Film über Barbie zu machen, das hat mich schon ein bisschen skeptisch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe mir ein paar Interviews angeschaut, die sie in der letzten Zeit gegeben hat, und ich habe den Eindruck, dass die Promotour zu dem Film auch so eine Art Rechtfertigungstour geworden ist. Also dass sie da immer wieder betont, wie feministisch der Film sei und wie subversiv der Film sei, und dann kommen von ihr so Cineastenreferenzen an Jacques Demy oder Paul und Pressburger, was ja alles sehr vielversprechend ist. Ich hoffe sehr, dass mir der Film gefällt, und ich hoffe, dass Greta Gerwig sozusagen als integre Künstlerin hervorgeht aus diesem Film, auch wenn ich dem jetzt gerade noch so ein bisschen skeptisch entgegenschaue. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, also meine Sympathien sind sowohl bei Gerwig als auch bei Christopher Nolan. Also ich habe das Gefühl, das sind beides Leute, die mit der Filmgeschichte sehr vertraut sind, die wirklich Cineasten sind, die ambitioniert sind, die ernsthaft großes, tolles Kino machen wollen. Deswegen denke ich, ist es ist es letztlich ein Gewinn für das Kino, egal ob jetzt Barbie oder Oppenheimer mit der Oberhand hervorgeht aus diesem Wochenende.
Ich habe gerade einen Dokumentarfilm bei Arte gesehen über die Barbie-Puppe und die Geschichte der Schöpferin der Barbie-Puppe und die verschiedenen Berufsbilder der Barbie. Insgesamt, glaube ich, 250 verschiedene Berufe, die Barbie schon ausgeübt hat. Darunter auch eine Astronautin und Meeresbiologin. Und mittlerweile gibt es ja eine große Palette von verschiedenen Barbie-Gestalten. Und darauf ist Mattel auch sehr stolz. Auch das wird wahrscheinlich reflektiert von Gerwig, die also hoch gescheit ist und in diesen Interviews tatsächlich immer wieder sagt, na, Mattel hat erstaunlich große Freiheiten ihr gelassen und Warner hat ihr erstaunlich große Freiheiten gelassen. Und so, dass sie den Film so realisieren konnte, wie sie ihn im Sinn hatte. Und nichts anderes haben wir uns ja von Greta Gerwig vorgestellt. Lady Bird, wirklich großartiger Film. Ist, glaube ich, der erste, den sie selbst inszeniert hat.
Ja, ich meine, das ist ja das, was, also so funktioniert es ja seit Ewigkeiten als Künstler oder Künstlerin, dass man sich das Geld da nehmen muss, wo man es kriegen kann. Und sollte das tatsächlich so sein, dass sie da jetzt von Mattel 100 Millionen Dollar als Blankoscheck sozusagen bekommen hat, mit völliger kreativer Freiheit, dann hat sie sicherlich alles richtig gemacht und wird sich dann im Film zeigen. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Blur. The Ballad of Darren heißt es. Blur gründeten sich 1989 in London. Die Band besteht immer noch aus dem gleichen Line-up, aus Damon Albarn, dem Sänger, Graham Coxon an der Gitarre, Alex James am Bass und Dave Rowntree am Schlagzeug. Man verbindet Blur vor allem mit der Britpop-Ära Mitte der 90er Jahre. Man kann wohl sagen, dass Blur die abenteuerlustigste Band der großen Britpop-Bands ist. Also immer bereit, sich den Sound zu verändern, irgendwie vorwärts zu drängen, wie es die Kollegen, die dann eher Traditionalisten waren, weniger getan haben. Der Klassiker, der Britpop-Klassiker der Band ist Parklife von 1994. Ein sarkastisches, poppiges, psychedelisches, theatralisches Album. Und was dann darauf folgte, war, kann man wohl sagen, eine Reaktion auf diesen Erfolg und auf diesen Stil und eine große Veränderung des Sounds. Das Album Blur von 1997 war ein sehr amerikanisch klingendes Album, also eine Indie-Rock, Slacker-Rock-Platte, da ist auch der Song 2 drauf, also dieser Grunge-Stadion-Track, der wohl der bekannteste Song der Band ist, auch wenn er gar nicht ihren Stil besonders repräsentiert. Wurden immer experimenteller mit der Zeit. Das erstmal letzte Album vor einer längeren Trennung erschien 2003. Think Tank heißt es, da zerstritten sie sich erstmal und es war erstmal vorbei. Und Damon Albarn richtete seinen Fokus auf sein Projekt Gorillaz, was dann auch vor allem in den USA eine Aufmerksamkeit bekam, die Blurs Erfolg noch einmal überstiegen hat. Also passt es nicht zu Blur, wenn sie sich doch wieder zusammenfinden und ein neues Album machen, dass es dann nur eine Nostalgieübung wird. Also 2015 haben sie nochmal ein Album gemacht, The Magic Whip heißt es, dass sie in Hongkong aufgenommen haben, bei spontanen Sessions, die dann recht überraschend, aus denen dann recht überraschend ein Album hervorgegangen ist. Also eigentlich hatten sie das dann wohl schon wieder zu den Akten gelegt, als dann Graham Coxon, der Gitarrist, das dann doch auf eigene Faust fertiggestellt hat. Und nun recht unerwartet und sehr überraschend gibt es wieder 8 Jahre nach The Magic Whip ein neues Blur-Album, The Ballad of Darren. Arne, vielleicht bevor wir über das neue Album sprechen, was ist so deine Geschichte mit der Band? Wann ist sie dir das erste Mal begegnet und wie ist so deine Haltung gegenüber Blur?
Zum ersten Mal begegnet sind mir Blur 1993 mit der zweiten Platte, Modern Life is Rubbish. Damals eine Lieblingsplatte, auch heute noch eine Lieblingsplatte, jedenfalls unter den britischen Bands. Dann ein Jahr später natürlich Parklife mit Girls and Boys und rauschender Erfolg in England. Auch Modern Life is Rubbish war schon einigermaßen erfolgreich. Lieblinge natürlich von Melody Maker und NME, die es damals noch als Zeitung gab. Und ja, und dann wiederum ein Jahr später eine Platte, die du nicht genannt hast, The Great Escape. Eine satirische Platte mit für Alban typischen Vignetten aus dem britischen Alltag. Man sagte damals auch schon bei Modern Life is Rubbish, er ist eigentlich ein Nachfolger von Ray Davies mit diesen Vignetten, Satiren, Kitchen Sink, Geschichten, aber auch Geschichten aus der Oberschicht. So eine Art Jonathan Swift in der satirischen Betrachtung. Und Great Escape hatte die Besonderheit, dass sie zusammen mit Morning Glory von Oasis veröffentlicht wurde. Und nicht Morning Glory war Platz 1 der britischen Charts, sondern The Great Escape. Oder vielmehr die Single, die jeweiligen Singles standen in Konkurrenz. Und Country House hat Roll With It, allerdings eine schlechte Wahl von Oasis, überflügelt und war dann Platz 1 der Single-Charts. Daraus wurde dann Rivalität nicht konstruiert, die gab es natürlich wirklich. Nicht einmal Pulp kam in die Nähe dieser beiden Bands. Naja, und dann, ich mag auch sehr die Platte von 97, Blur Blur, die du erwähnt hast, die amerikanische Platte, die ja auch die legendär ist. Und dann auch noch 13 von 1999, die ich damals vielleicht sogar etwas überschätzt habe. Und kurz vor der Jahrtausendwende als Millenniumswerk gepriesen habe. Und noch The Magic Whip, gerade in dem melancholisch zerfaserten, fragmentierten, in der Brüchigkeit, mochte ich sehr gern. Diese Platte nun besteht aus 10 sehr konzisen, kurzen Songs, scheint vor allem eine Alban-Platte zu sein, die mich sogar an Great Escape erinnert, ist aber ein Spätwerk mit Streichern, mit Bläsern. Es gibt da auch einige Pop- und Riff-Songs, die man mit Coxen in Verbindung bringen würde. Aber vor allem finde ich Albans Stimme immer eindringlicher. Ich dachte an manchen Stellen sogar an Springsteen, bei anderen Stücken sehr an Lou Reed. Und die Texturen der Songs, die zum Teil sehr, sehr opulent arrangiert sind, dabei aber nicht vollkommen ausufernd sind, find ich sehr gelungen.
Ja, ich musste, wenn wir jetzt so große Namen als irgendwie Referenzpunkte nennen, ich musste an David Bowie vor allem denken bei Damon Albarns Stimme, also auch so den etwas älteren Soul David Bowie. Ich war überrascht davon, weil ich mit Blur bisher nie so wahnsinnig viel anfangen konnte. Ich habe mich auch nicht sehr tief mit denen beschäftigt und war da auch nie so sonderlich interessiert. Deswegen habe ich das Album auch jetzt so recht leidenschaftslos erstmal angefangen zu hören und war dann sehr überrascht davon, wie gut es mir gefallen hat und dass ich dem wirklich sehr, sehr viel abgewinnen konnte. Und auch wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen die älteren Platten gehört habe, habe ich das Gefühl, ist das, glaube ich, bisher mein Lieblingsalbum der Band und das, was mir so am meisten entgegenkommt. Also es ist ja wirklich ein sehr zurückhaltendes Album über weite Strecken und sehr, also ich meine, die Ballade ist ja schon im Titel des Albums, The Ballad of Darren, aber es ist eigentlich auch eine Sammlung an Balladen, an sehr melancholischen, sehnsüchtigen, unaufdringlichen Liedern, auch sehr, sehr schön, einfach sehr melodisch. Ich hatte ein Interview mit Graham Coxon gesehen von von vor wenigen Tagen, wo er sagt, dass so das, was er mit dem Album irgendwie erreichen wollte oder das, was er sich so als Ziel gesetzt hatte, einfach beautiful sounds zu erschaffen. Und ich finde, das irgendwie trifft das Album eigentlich ziemlich gut. Es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr melodisch und sehr angenehm. Ich mag Damon Albarn sehr auf dem Album. Und auch da ist es fast, deswegen meinte ich ja so David Bowie auch fast eine irgendwie Blue-Eyed Soul-Platte, weil Damon Albarns Gesang ja immer sehr zentral ist und sehr laut im Mix und er ja auch sehr, er croont ja, ne? Also er singt ja sehr, sehr klassisch und sehr, sehr zurückgenommen und gleichzeitig aber auch sehr leidenschaftlich und emotional. Dem konnte ich schon sehr viel abgewinnen.
Ja, schöneres kann man nicht sagen über die Platte. In der neuen Rolling Stone-Ausgabe ist auch eine schöne Besprechung von Mike Brüggemeier, der sich mit der Platte befasst hat und der das auch so ausführt. Und der schließt mit dem Satz, es ist anrührend. Ja, und dem möchte ich mich anschließen. Wirklich eine anrührende Platte. Ich mochte die sehr vielen Gorillaz-Platten nicht so gern, auch Graham Coxons Solo-Alben nicht so, auch Roundtree-Solo-Platte nicht so gern. Aber hier ist jemand am Werk, der eben Geschichten erzählen kann, der singen kann. Und ja, Blue-Eyed Soul, Bowie, das sind gute Referenzen. Daraufhin werde ich es noch einmal hören. Ich habe es noch gar nicht so oft gehört.
Ich musste auch ein bisschen, gerade du hast ja auch die Streicher erwähnt und das sind ja sehr, sehr filmische, sehr dramatische Hollywood-Streicher. Also nicht, dass die Platte jetzt von denen so dominiert wird oder so, aber wenn die Streicher auftauchen, dann sind sie sehr, sehr bemerkenswert. Und da musste ich auch sehr an die neue Arctic Monkeys Platte denken, die ja auch von Streichern unterstützt wird. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Damon Albarn, und ich meine, sicherlich ist Alex Turner auch von Damon Albarn stark beeinflusst und so ist es ein Geben und Nehmen sozusagen. Aber ich musste auch bei dem Gesang durchaus an Alex Turner denken. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Produzent von dieser neuen Blur-Platte auch der Produzent der Arctic Monkeys ist. Das ist James Ford, der so ein bisschen wie der britische Rick Rubin oder so ist, der eigentlich mittlerweile mit allen großen Bands irgendwie arbeitet. Der hat auch die neue Depeche Mode-Platte gemacht. Gerade arbeitet er mit den Pet Shop Boys. Also der ist hat als Produzent der Arctic Monkeys angefangen und das war so der Ausgangspunkt für eine sehr illustre Karriere, wo er jetzt eben auch mit Blur zusammengearbeitet hat. Ich habe mich ein bisschen gefragt, also dieser, denn was ja ein großer Unterschied ist jetzt zu zum Beispiel der Arctic Monkeys Platte, ist, dass die Blur-Platte ja sehr klar klingt und sehr High-End produziert ist und mir manchmal auch ein bisschen zu glatt ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war es manchmal ein bisschen zu sauber irgendwie, auch gerade der Backing-Gesang, also da habe ich das Gefühl, sind die Stimmen irgendwie alle so sehr irgendwie glatt gefiltert. Hast du so Gedanken zur Produktion? Ging es dir da ähnlich?
Ja, ich mochte Magic Whip in der Hinsicht sogar noch lieber. Ich kann mich aber daran erinnern, dass The Great Escape zum Beispiel außerordentlich klar und glatt produziert ist, was mich damals gestört hat. Bei dieser Platte bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also bei der Art, wie ich die Platte hören konnte, Laptop, will ich kein Urteil abgeben. Außerdem kennst du dich damit besser aus. Ford ist ein bemerkenswerter Produzent. Früher war es Stephen Street, der die Smiths produziert hat und der die Smiths, als er dann die letzten, naja, es gab nicht viele Smiths-Platten, aber die entscheidenden hat er dann produziert und am Ende hat er auch schon einen ziemlich klaren, eingängigen, geradlinigen Sound bei Strange Ways Here We Come. Und Street war auch der Produzent von Blur lange Zeit.
Ich hatte mir neulich noch ein Interview angeschaut mit der Band, mit Blur, wo sie beim Radiosender waren. Also das haben sie auch vor 2, 3 Wochen aufgenommen. Und da fragt der Moderator, wie die Band jetzt diese neue Ära bezeichnen würde. So welche Überschrift sozusagen würde sie selbst wählen jetzt für diese Periode ihres Schaffens. Ich glaube, es ist Alex James, glaube ich, der Bassist, der dann sagt, The Rock Gentleman Years. Und man sieht dann schon sofort, wie Damon Albarn das total doof findet und da so den Kopf schüttelt und eigentlich überhaupt keinen Bock hat, irgendwie als Rock Gentleman bezeichnet zu werden oder sich selbst so zu bezeichnen. Und ich verstehe total, dass jemand wie Damon Albarn, der ja schon immer sehr so progressiv in seinem musikalischen irgendwie in seiner Haltung ist und der immer irgendwie neugierig ist und immer was Neues machen will und auch über den irgendwie Tellerrand westlicher Musik hinausgehen will, dass er das total nervig findet, dass jetzt sein Bandkollege das als Rock Gentleman Years bezeichnet. Aber ich finde es eigentlich irgendwie ganz treffend so, also gerade diesen Begriff Gentleman. Also weil es ist ja, das ist eine sehr gentle Platte und es ist halt auch eine sehr, also das sind jetzt so Begriffe wie irgendwie kultiviert oder raffiniert oder so, die mir jetzt so dazu einfallen, aber ich finde, das trifft es eben schon auch, ne? Also dass es jetzt Männer sind, die in ihren 50ern sind, die eine gewisse Gelassenheit haben, die sich zurücklehnen sozusagen oder zurückhalten, die aber gleichzeitig wahnsinnig viele Ideen haben und Lust haben. Also ich finde, das ist ein Album, das überhaupt nicht irgendwie forciert wirkt oder sowas, sondern etwas sehr Elegantes, sehr Entspanntes hat und gleichzeitig ist es ein sehr auf seine zurückhaltende Weise ein sehr abenteuerlustiges Album.
Ja. Ja. Das ist wahr. Ja, man verbindet mit Albarn eigentlich immer so eine Studentenhaftigkeit, Neugier natürlich, die Strubbeligkeit, ne? Und auch eine gewisse Raubauzigkeit. Und man verbindet gar nicht mit ihm einen Mann in den 50ern, finde ich.
Mhm.
Du hast recht, das ist auch eine zärtliche, sehnsüchtige Platte. Aber es wird immer mal wieder dazwischen geschossen, auch gerade von Coxen. Und ich glaube, also studentenhaft meine ich in dem Sinne, im Sinne von studieren. Ne? Und Student of Style hat Joe Jackson sich einmal genannt in den 70er Jahren. Und das finde ich ist sehr zutreffend für Damon Albarn.
Wie viele Sterne würdest du dem Album geben?
4.
Ich auch.
Gut, dann sind wir uns einig. ja, vielleicht überlege ich sogar noch einen halben Stern. Aber das ist oft in der Euphorie, nimmt man noch einen halben Stern dazu. Später würde man ihn wieder zurücknehmen. Aber gehört in die Reihe ihrer klassischen Platten. Dazu würde ich aber nahezu alle zählen, die Blur gemacht haben.
Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das genauso seht oder andere Anmerkungen, Anregungen, Hinweise habt, könnt ihr mir gerne schreiben. info@janjekal.de ist meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt sehr gerne unsere Playlist abonnieren bei Spotify. Rolling Stone Weekly heißt die. Da tun wir alle Songs rein, über die wir hier sprechen, oder die Songs von dem Album, die wir am besten finden. Nächste Woche wird es eine besondere Folge geben, die erste Folge von 3 Teilen. Da darf ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Vielen Dank, Arne, dass du heute hier warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.